Die Grenzen des Staates. Der preußische Geschichtsschreiber Otto Hinze stellte in seiner klassischen Chronik der Dynastie der Hohenzollern fest, die Regierungszeit Friedrich Wilhelms I. habe die Vollendung des Absolutismus markiert. Er wollte damit sagen, dass es Friedrich Wilhelm war, dem es gelang, die Eliten in den Provinzen und Städten auszuschalten und die unterschiedlichen Gebiete des hohenzollerischen Territoriums zu einem einheitlichen Staat mit zentralistischen Strukturen zusammenzuschweißen, der von Berlin aus regiert wurde. Wie wir gesehen haben, gibt es einiges, was für diese Sichtweise spricht. Friedrich Wilhelm hatte es sich zum Ziel gesetzt, die Macht in den Händen der Zentralverwaltung zu konzentrieren. Er wollte sich den Adel untertan machen, indem er ihn zum Militärdienst heranzog, die Steuerlast gleichmäßiger verteilte, Land aufkaufte, das ursprünglich im Besitz des Adels gewesen war, und neue Verwaltungsbehörden in den Provinzen schuf, die Berlin gegenüber verantwortlich waren. Außerdem verbesserte er die Möglichkeiten des Staates, in die Unwägbarkeiten des Getreidemarktes einzugreifen. Man darf die Bedeutung dieser Entwicklungen jedoch nicht überschätzen. Der Staat im eigentlichen Sinn war nach wie vor sehr klein. Die Zentralverwaltung, einschließlich der königlichen Beamten in den Provinzen, hatte insgesamt nur wenige hundert Mitarbeiter. So etwas wie eine staatliche Infrastruktur gab es praktisch noch nicht. Der Informationsfluss zwischen der Regierung und den vielen einzelnen Gemeinden war langsam und unzuverlässig. Eine Untersuchung im Fürstentum Minden im Jahr 1760 förderte zutage, dass es bis zu 10 Tage lang dauerte, bis Runderlasse und andere wichtige Dokumente die wenigen Kilometer von einem Bezirk zum nächsten zurücklegten. Nachrichten von der Regierung landeten nicht selten zunächst in Wirtshäusern, wo sie geöffnet, herumgereicht und bei einem Glas Cognac vorgelesen wurden, so dass sie ihre eigentliche Bestimmung dergestalt mit Tran, Butter oder Teer besudelt erreichten, dass mir graut, sie anzugreifen. Die Zeiten, da ein ganzes Heer ausgebildeter und disziplinierter Post- und sonstiger Beamter in die entlegensten Bezirke der hohenzollerischen Lande vordringen sollte, lagen noch in ferner Zukunft. In Berlin einen Erlass herauszugeben war das eine, ihn vor Ort umzusetzen etwas anderes. Ein aufschlussreiches Beispiel ist das Schuledikt von 1717. Berühmt geworden ist diese Verordnung, weil man in ihr oft den Beginn der allgemeinen Schulpflicht im Staat der Hohenzollern gesehen hat. In Magdeburg und Halberstadt wurde dieses Edikt erst gar nicht veröffentlicht, weil die Regierung anerkannte, dass es in diesen Provinzen bereits Schulverordnungen gab. Aber auch in den Territorien, in denen es veröffentlicht wurde, ist es nicht vollständig umgesetzt worden. In einem erneuerten Edikt von 1736 beschwerte sich Friedrich Wilhelm I., dass diesem unseren heilsamen Edikto nicht nachgelebt werde. Und eine genaue Durchsicht einschlägiger Dokumente legt den Schluss nahe, dass die beiden Edikte von 1717 und 1736 in weiten Teilen der hohenzollerischen Lande völlig unbekannt waren. Der brandenburgisch-preußische Absolutismus war also keine gut geölte Maschinerie, die in der Lage gewesen wäre, den Willen des Monarchen auf allen Organisationsebenen in die Tat umzusetzen. Auch hatten sich die lokalen Machtinstrumente der städtischen und provinziellen Eliten nicht einfach in Luft aufgelöst. Eine Studie über Ostpreußen hat beispielsweise gezeigt, dass der Adel dort einen regelrechten Guerillakrieg gegen Übergriffe der Zentralverwaltung führte. Die Regierung in der Provinz Königsberg konnte sich die Amtsgewalt in ihrem Territorium bewahren und wurde weiterhin vom Adel kontrolliert.